So, das war das Länderspieljahr 2026 und wie kann man es besser abschließen als mit einer neuen Folge 15:30, Felix?
Oh, Bank, du bist echt, also du bist immer der Zeit voraus. Also ich würde sagen, es war das Länderspiel 2025, aber...
Ja, ich bin in meinem Kopf schon Weltmeister.
Haben wir den fünften Stern, das ist schön. Ich bin ein bisschen traurig, muss ich sagen, weil... Diese Nacht, da steht was Großes an. Wenn ihr die Folge hört, ist es wahrscheinlich schon wieder vorüber. Aber in Nord- und Mittelamerika ist noch WM-Qualifikation und da werden noch direkte Tickets vergeben. Panama oder Suriname, Jamaika oder Curaçao mit 160.000 Einwohnern, glaube ich. Und auch Haiti hat noch eine Chance. Also das werden richtig coole Spiele diese Nacht um 2 Uhr. Ich werde sie nicht
ist
verfolgen.
Ist das Länderspiel Pendant zu HSV gegen Wolfsburg?
Du hast echt einen Schaden, Mann. So. Aber ich bin da wirklich gespannt, was da diese Nacht passiert. Aber werde ich deswegen wach bleiben? Auf keinen Fall. Aber morgen früh werde ich direkt mein Handy checken und das solltet ihr dann auch tun.
Genau so ist es. Und in dem Sinne, schon mal viel Spaß mit der Folge. Obwohl, wir müssen ein bisschen müssen wir noch teasern. Es ist eine Bombe geplatzt in der 15:30 Philosophie.
Ja. Ja, hätte ich so auch nicht kommen sehen, aber die Bombe macht Sinn, wenn man mal drüber nachdenkt.
Ja, heute ist Zeit der Offenbarung und was es damit auf sich hat, das erfahrt ihr in der Folge.
Samstag, 15:30 Uhr.
Eintracht Frankfurt.
FC Augsburg.
Borussia Mönchengladbach.
Der VfL Bochum.
Und Leverkusen. Famos!
Köln Dortmund.
Der eingesprungene Erling Haaland.
Tor für die Bayern.
Robben! Ein unfassbares Tor.
Union Berlin steigt auf in die Fußball-Bundesliga.
Ein skandalöses Ende für die Bundesliga-Karriere des HSV.
Wieder deutscher Meister, die Bayern.
Boah, es fühlt sich irgendwie immer ungewohnt an, sich mit 15:30 an einem Dienstagabend um 22:53 zurückzumelden. Aber vorher hat es auch keinen Sinn gemacht. Wir sind zurück aus einer Nationalmannschaftsreise und mir zugeschaltet aus dem wunderschönen Köln. Natürlich wie immer, Felix Stollenberg.
Moin, grüß dich. Ja, es hat sich gelohnt zu warten. Dann ist ja doch noch einiges passiert. Du warst fleißig unterwegs mit der Nationalmannschaft, bist auch... Hast du überhaupt geduscht? Hast du dich überhaupt umgezogen? Du hast halt immer noch das Deutschland-Trikot an. Oder hast du das jetzt extra für die Folge angezogen?
Was ist duschen? Was macht man da?
Hansi Flick, wie ist das?
Ja, genau. Nee, ich war heute noch unterwegs, wo ich das Trikot tatsächlich gebraucht habe. Deswegen habe ich es gerade noch an. Bin jetzt gerade dann auch gefühlt das erste Mal seit 2 Wochen wieder zu Hause, aber eigentlich war es nur seit 5 Tagen. Die haben sich aber auch echt lang angefühlt, ey. Also... Wir sind Freitag war es, genau, rüber nach Luxemburg gefahren fürs Länderspiel oder fürs WM-Quali-Spiel, dann abends noch zurück, aber das hat sich nicht wirklich nach Zurückkommen angefühlt, weil das Spiel war dann um 23 Uhr vorbei, wir steigen ins Auto, waren so kurz vor 3 dann überhaupt erst hier wieder in Düsseldorf. Und um 9 musste ich dann schon den Mietwagen, den wir dann hatten, wegbringen, weil ich dann einen Zug nehmen musste, war auf einem Geburtstag in Bremen oder bei Bremen. Und Sonntag dann aus Bremen rüber nach Leipzig, von Leipzig dann nochmal einmal rüber nach Köln und dann aus Köln jetzt heute dann wieder nach Hause. Also war eine wilde Reise.
Das hört sich ziemlich stark danach an. Da ist man froh, wenn die Züge fahren und die Autos. Wenn das
Dinge,
klappt.
Die nicht passieren für 500, also das heute natürlich auch wieder erlebt, wirklich, ne, also wir waren schon spät dran und dann erstmal natürlich stehst du irgendwie eine Stunde vor Hagen, so, weil da, sich da dann irgendwie nichts bewegt, nur um dann in Köln dann irgendwo in eine Vollsperrung reinzufahren. Mhm. Also der Verkehr hat es nicht zwingend mit mir gemeint, aber das ist alles in Ordnung. Entsprechend noch nicht frisch geduscht. Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen.
Habe ich gerochen quasi über die vier. Mhm. 4D-Verbindung hier, die wir haben. Aber
ich hoffe nicht.
Es ist ja auch einfach jetzt so kalt geworden, irgendwie seit gestern, seit heute. Also, ich fand es heute. Also, mich hat das so brutal überrascht und bin ich ja auch noch nicht so ganz bereit für.
ja, ich glaube, so Sonntag war es irgendwie, dass es mal so ein wirklich schlagartig kälter geworden ist. Ey, und beim Spiel gestern, es war brutal. Also es war wirklich recht fix kalt. Ja, und das, nachdem wir Dienstag ja um 11.11. noch echt bei, wie du es getauft hast, Kaiserwetter unterwegs waren.
Boah, das war wirklich Kaiserwetter. Also da hat die Sonne gestrahlt über Köln, über uns. Und ja, es hat tatsächlich mal eine Idee aus dem Gruppenchat geschafft sozusagen.
Ja.
Denn wir hatten ja noch in der vergangenen Folge gesagt, ja, vielleicht lass mal was machen. Ich war mir noch nicht so ganz sicher. Du dir auch noch nicht so ganz sicher, ob wir wirklich was machen sollen. Und dann haben wir uns montags einen Ruck gegeben, montagsabends.
Und quasi wie du es prophezeit hast.
Es hat sich aber gelohnt. Also das war ein schöner Tag, muss ich sagen.
Ja, fand ich auch. Also wir waren dann ein bisschen in Köln unterwegs. Erst hast du zu Hause eingeladen und uns köstlichst verpflegt mit Mettbrötchen und Bier, wie sich das für so einen 11.11. gehört. Und dann habe ich mich echt gefühlt wie so eine Mit-50er RTL-Mom an Silvester. Also Felix geht dann um 11.08 Uhr los und sucht dann wirklich WDR raus, damit er den 11.11. vom alten Markt mitbekommen kann. Stimmt, und dann stößt man einmal an.
Ja, da waren wir noch zu Hause. Ja, aber so, wenn es das Angebot schon gibt, dann muss man das auch wahrnehmen. So, und dann haben wir kurz angestoßen. Danach, als die Büchse dann auch leer war, dann sind wir dann in die Stadt gefahren und haben uns dann da noch ein bisschen rumgetrieben, also auch vornehmlich draußen, weil das Wetter sich es einfach angeboten hat. Und das war echt ein geselliger Abend, muss ich sagen, oder ein geselliger Tag. Und allzu lang haben wir dann aber auch nicht gemacht, ne? Also wir sind ja dann schon vernünftig. Wir fangen jetzt nicht nochmal mit der Quarterlife-Crisis an.
Ja, ich wollte gerade sagen, gehobenen Alter. Oder können nicht mehr länger.
Aber genau, können wir so einen Schlussstrich drunter ziehen. Also es war ein schöner Tag, ja.
Ja, doch, auf jeden Fall, muss ich auch sagen. Aber ja, dann ging es weiter mit WM-Qualifikation und Luxemburg stand vor der Tür. Boah, und keine Ahnung, also irgendwie natürlich aus der Retrospektive sagt sich das dann immer leicht, aber es stand schon drauf, dass das ein ekelhafter Kick wird, ne? Also es stand schon wirklich drauf, dass wir da vor 9.800 Zuschauer im Stade de Luxembourg vielleicht jetzt nicht den Kick sehen, der da die Sterne vom Himmel spielt. Und das sollte es dann auch werden. Aber am Ende, solche Dinger musst du halt gewinnen, ne? Also die ekelhaften Spiele gehören dazu. Und dann fragt am Ende, wenn du die WM-Gruppe gewonnen hast, auch niemand mehr nach dem, jetzt muss ich kurz überlegen, 13. November in Luxemburg.
Ja, aber es war schon überraschend auch, also für mich persönlich zumindest. Ich habe jetzt auch nicht unbedingt mit einem Fußballfest gerechnet, aber bei dieser ersten Halbzeit habe ich mir schon gedacht, okay, so, und da habe ich schon geschluckt, was da so vor sich gegangen ist. Klar, man kann einen schlechten Tag haben und es haben auch zwei wichtige Spieler gefehlt mit Jo Kimmich und Nico Schlotterbeck. Kann aber im Endeffekt alles nicht das Argument sein. Und umso wichtiger ja dann im Endeffekt, dass du dann schon entsprechend reagierst. Das hat gut funktioniert nach der Halbzeitpause. Es war dann auch kein Fußballfest, müssen wir auch nicht drüber reden. Aber ja, wie du gesagt hast, am Ende steht das Ergebnis. Aber es war schon auch wieder viel Trubel dann zwischen den Tagen.
Ja, das ist so, weil es ist dann ja auch natürlich in Deutschland wieder, ne? Sofort alles Drama und Krise und die Nationalmannschaft hat die Nation wieder verloren, EM-Hype vorbei und was auch immer und alles wird schlecht geredet. Und am Montag drauf gewinnst du 6-0 gegen die Slowakei und das erste Interview, was du liest, ist dann natürlich von Nico Schlotterbeck, ja, ich fahre auch nach in die USA, um das Ding dann auch zu gewinnen. So, das ist halt schon wieder komplett typisch, dass sobald es einmal schlecht läuft, dann halt wieder komplett draufgehauen wird. So, und mein Gott, natürlich war es ein ekelhaftes Spiel. Natürlich hat Luxemburg dieses Spiel auch ekelhaft gestaltet, aber am Ende, ja, musst du da mehr rausholen, sind wir uns einig. Ich sage aber trotzdem, was zählt, ist, dass Woltemade zwei Buden macht. Was zählt, ist, dass ein Leroy Sané sich mal wieder ordentlich in der Nationalmannschaft anmeldet.
Ja, genau. Das stand schon über dem Luxemburg-Spiel drüber. Also diese beiden konnten da schon sehr, sehr viel Eigenwerbung für sich machen. Nick Woltemade hat es nach den jüngsten Leistungen weniger nötig als Leroy Sané.
Aber der hat seine Chance genutzt. Also da gab es ja vorher dann auch die Ansage von Julian Nagelsmann, ja, so allzu viele Chancen wird es nicht mehr geben von mir, zumindest als Bundestrainer. Und angesichts seines, ja, allmählich gehobenen Alters von, ich glaube, es sind 30 Jahre, war das dann schon, also wirklich mal der Wink mit dem Zaunpfahl. Aber Sané hat geliefert, also gegen Luxemburg dann schon mit der guten Vorlage und dann am Montag halt, ja, schon der Mann des Spiels gewesen.
Krass, älter als ich dachte, also 30 noch nicht ganz, er ist 29, aber wird am 11. Januar 30. Ja, und also es wurde natürlich auch wahnsinnig viel über diese Personalie Leroy Sané geredet. Wir haben es ja letzte Woche auch einmal gehabt und uns darüber unterhalten und waren ja zu dem Konsens gekommen, okay, es ist in Ordnung, dass er mitkommt. So, jetzt hat er die Chance, sein WM-Ticket zu lösen und es kommt jetzt halt drauf an, sich komplett zu zerreißen und zu zeigen, was in ihm steckt. Und da muss man dann sagen, yo, das hat er angenommen und das hat er genauso umgesetzt. Also man hat ihm da schon angemerkt, dass er gebrannt hat, dass er Bock hat auf eine Weltmeisterschaft, dass er Bock hat, sich zu zeigen, vor allem halt auch nach diesem Galatasaray-Wechsel. Und es halt mal einfach allen zu beweisen. So. Aber das große Problem ist halt, dass niemand bestreitet, dass ein Leroy Sané das kann. So. Und das hat er jetzt auch gezeigt. Aber halt diese Konstanz, die konnte er jetzt halt eben noch nicht beweisen. So. Und wenn Sané so aufläuft, wie er jetzt während der Länderspielmaßnahme aufgelaufen ist, so ja, dann will ich ihn auch bei einem Turnier dabei haben. Ja, dann hätte er uns in einem Viertelfinale gegen Spanien geholfen. Aber nein, so eine Leistung bringt er halt nicht konstant und darauf kommt es jetzt an. Er hat seine Aufgabe gut gemacht, aber jetzt kommt die Kür. Oder nee, jetzt kommt die Pflicht. Das war die Kür, jetzt kommt die Pflicht.
Ja, unterschreibe ich so. Und ist ja im Endeffekt die Story, die sich durch seine gesamte Karriere zieht. Ja, müssen wir abwarten, was da kommt, was da auch im Verein noch passiert. Also da muss ja schon auch weiterhin was kommen. In der türkischen Super League und in der Champions League, dass Nagelsmann dann schon auch eine Berechtigung hat. Die ist grundsätzlich jetzt gegeben durch diese Leistungen, aber bis zur nächsten Länderspielmaßnahme ist halt echt, ja, da fließt schon mal noch viel Wasser den Rhein runter, ne, würde ich sagen. Also von daher, da kann schon einiges passieren. Aber ja, also in der Form... Also da hat er dann auch seinen Stammplatz sicher, wenn du weißt oder wüsstest, dass diese Form in dem Spiel auch abgerufen wird. Ne? Also das war schon sehr, sehr gut. Und für mich dann neben Woltemade dann auf jeden Fall der Gewinner dieser Maßnahme. Und Woltemade auch, also der zeigt momentan diese Konstanz. Ne? Also es wurde ja viel gesprochen, dass er eben sehr
ja, cool. bevor wir zu Woltemar darüber gehen, noch einmal ein Take zu Sané, weil ich da dann auch spannend finde, da wollte ich mit dir noch drüber reden, die öffentliche Kommunikation von Julian Nagelsmann in Richtung Leroy Sané, weil ich habe das Gefühl, noch kein Trainer, den er hatte, hat es mal so deutlich angesprochen. So, es war immer ein mediales Thema, dieses hat Leroy Sané keinen Bock auf die Nationalmannschaft, aber die Trainer haben das noch nie so klar formuliert. Und Julian Nagelsmann hat jetzt in den letzten 3 Monaten schon Mixed Signals gegeben, ne? So nachdem er dann gesagt hat, yo, du bist raus erstmal, wenn du jetzt in die Türkei wechselst, nur um ihn dann bei der nächstbesten Möglichkeit direkt wieder mitzunehmen und dann halt zu sagen, Leroy weiß, worauf es ankommt. Also da habe ich schon das Gefühl, das hat sich bislang noch keiner getraut.
Ja, das stimmt schon. Das stand ja dann auch so ein bisschen in der Kritik von Matthias Sammer, war es, glaube ich. Und Julian Nagelsmann hat ja dann auch selbst gesagt, also ich habe dem genügend Liebe gegeben in den letzten 2,5 Jahren, auch als Bayern-Trainer. Ja, ist sicherlich so selten vorgekommen, aber ich kann mich erinnern, Thomas Tuchel zum Beispiel. Da gab es auch diesen symbolischen Hinterntritt beim ersten Training von Thomas Tuchel. Da Leroy Sané in den Hintern getreten. Und ich glaube, der hat da schon auch ein bisschen zugelangt. Wobei ich mich jetzt auch nicht an wirkliche öffentliche Statements dieser Art erinnere. Also von daher, ohne es überprüfen zu können, könntest du recht haben. Und es scheint möglicherweise zu funktionieren. Aber also wie wir es eben schon dargelegt haben, also das wird man dann erst möglicherweise nach der WM beurteilen können.
Ja, das ist so. Aber dann können wir jetzt tatsächlich noch mal rüberschauen in Richtung the Big Friendly Giant, um das mal so zu formulieren. Nick Woltemade hat sich schon wirklich herausragend etabliert da vorne im Sturm. Also die Art und Weise, wie er diese Neuner-Position an sich gerissen hat, wenn es so weitergeht, so dann führt auch bei der Weltmeisterschaft kein Weg an Nick Woltemessi vorbei. So alleine dieser Freitag, wo er dann sich wirklich die Bälle hinten am eigenen 16er erarbeitet hat, ein Büffel auf dem ganzen Feld war, aber vorne halt trotzdem zweimal richtig stand. Natürlich auch von Sanés guter Vorarbeit profitiert. Ja, aber das war schon, er zeigt einfach, welche Qualitäten er mitbringt und lässt in Newcastle gerade ein paar Herzen höher schlagen, die sagen, jo, das war richtig investiertes Geld.
Genau, und da, also das ist es nämlich, ne? Also die Bayern hatten sich ja da über die 80 Millionen von Lothar aufgeregt, aber so wie die Entwicklung momentan den Anschein macht, also ist er auf jeden Fall 80 Millionen wert in dieser heutigen Fußballwelt und macht das mittlerweile wirklich mit einer Beständigkeit. Ja, da gilt es auch immer noch mit Vorsicht drauf zu gucken, weil ich erinnere mich auch noch zurück an das Länderspiel in Köln war es, glaube ich, sogar. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber da war er ja dann der Buhmann und das ist jetzt auch noch nicht so lange her, weil er dann eben nicht getroffen hatte. Aber also ich muss sagen, was ich mir so gedacht habe, ist, dass er für mich irgendwie so der Kai Havertz ist, der diese Tore macht, also diese Stürmertore noch zusätzlich, also mitspielt und auch im Spiel integriert ist und dann dazu aber irgendwie an den richtigen Stellen jetzt auch auftaucht und sogar köpfen kann auf einmal, was ja eigentlich gar nicht seine Stärke war. Also das ist schon ein ziemlich komplettes Paket, was er da mitbringt.
Ja gut, also irgendwann musste er das Köpfen lernen. Das ist, glaube ich, mit seinen handgestoppten knapp 2 Metern durchaus im Rahmen des Möglichen, sich da zu verbessern. Aber ja, er geht seinen Weg und muss schon sagen, tut dem deutschen Sturm gut, weil man so langsam wieder das Gefühl hat, okay, da wächst jetzt richtig was zusammen. Und das habe ich echt in einigen Bereichen. Dann war ein Said El Mala mit, hat keine Minute bekommen, ist dann später zur U21 abgereist. Das muss ich sagen, fand ich schon ein bisschen schade. Also beim 5-0 hätte ich mir dann schon ein Said El Mala gewünscht. Den hätte ich sehr gerne einmal besungen. Aber ja, mein Gott, das ist schon alles okay. Und dann muss ich auch sagen, alles richtig gemacht mit der Nominierung Julian Nagelsmann. Dass er ihn mal einmal schnuppern lässt, ihn das erste Mal kennenlernt, dann aber auch sagt, gut, dann jetzt geht dein Weg weiter ab zu U21.
Ja, fairerweise muss man ja auch sagen, dass mit dieser Gala, dann die ist für mich schon war gegen die Slowakei, damit war ja auch nicht unbedingt zu rechnen. Also du hast ja schon gedacht, dass das ein Spiel ist, was tendenziell eher auf der Kippe steht, als dass es so ausgeht, wie es jetzt ausgeht. So war zumindest mein Empfinden. Und da bringst du dann keinen Debütanten rein, ne? Also wenn es irgendwie 2-2 steht oder 2-1 nur oder so. Also da setzt du ja dann schon auf deine bewährten Leute und ja, im Endeffekt geht es in Ordnung, war natürlich schade. Ich glaube, Julian Nagelsmann hat so ein bisschen gehofft, weil er es sogar vor dem Luxemburg-Spiel schon angedeutet hatte mit der U21, dass es halt in Luxemburg das klassische 2010er 7-0 gibt. So, und dann kannst du ihn halt eine Halbzeit oder eine halbe Stunde bringen. Ziemlich entspannt. Aber gut, die Dinge kommen manchmal anders.
Ja, genau so ist es. Und mein Gott, ist ja auch okay. Also du hast es gerade als Gala betitelt. Naja, ich glaube, El Mala können wir abschließen. Und die war es auch, das ist absolut richtig. Und vor allem, ich habe lange keine so offensiv dominante Vorstellung einer deutschen Nationalmannschaft mehr gesehen. Also die haben ja wirklich zu keinem Zeitpunkt das Spielen eingestellt. Normalerweise hast du ja immer das Gefühl, okay, jetzt nehmen sie ein bisschen das Tempo raus und dann wird man mal ein bisschen fahriger, dann lässt man den Gegnern auch mal eine Chance. Und das hatte ich echt gar nicht im Gefühl am Freitag, also am Montag. Die Jungs hatten wirklich von Minute 1 an Bock, sind angerannt, haben diese Spielkontrolle an sich gerissen und waren kontrollierend, so, waren aber auch zielgerichtet. Und das hat mich schon beeindruckt. Und wie du sagtest, das hast du ja überhaupt nicht erwarten können.
Ja, genau. Und also deshalb, weil sie das so konstant gemacht haben, über die gesamte Spielzeit, war es dann für mich auch eine Gala. Also die können auch so 6-0 gegen die Slowakei gewinnen. Aber also da gab es ja nicht eine, einen Hauch gab es von Zweifel. Also beim Stand von 1-0 musste Olli Baumann einmal kurz zugreifen. Aber es war so gefühlt auch wirklich die einzige Chance, an die ich mich erinnern kann. Also von daher, das war schon echt von A bis Z sehr, sehr gut. Und auch sehr schön zu sehen irgendwie einfach. Also dass die das dann noch durchziehen. In der zweiten Halbzeit hast du dann gedacht, okay, jetzt plätschert es ein bisschen dahin. Dann haben sie aber über den Einwechselspieler nochmal ein bisschen Gas gegeben und nochmal das Tempo forciert. Ich habe mich für Florian Würz gefreut mit seinen zwei Vorlagen. Also es war wirklich von A bis Z gut.
Ja, absolut. Mal einmal von vorne durchgearbeitet. Die Parade von Olli Baumann. Überragend und hat auch in der Kurve richtig Spaß gemacht, weil dann alle natürlich sofort angefangen haben zu brüllen, Olli, Olli, Olli. Und hat mich für ihn persönlich einfach extrem gefreut. Und im gleichen Moment hat es mich aber auch extrem genervt, dass im Februar dann wieder alles hochkocht in Richtung, yo, Nagelsmann dann kurz vor Nominierung, Neuer jetzt doch nochmal zurück, so. Diese Diskussion aufzumachen, ist halt so respektlos, wenn man einfach sieht, wie ein Oliver Baumann im DFB-Tor hält. So, der hat jetzt beide Spiele die Null gehalten und in solchen Spielen, gerade dann jetzt halt auch gegen die Slowakei, gut, das war noch am Anfang vom Spiel, aber du musst halt dann in genau solchen Situationen da sein und das ist Olli Baumann immer im Kasten der Nationalmannschaft.
Ja, aber deshalb ist er die perfekte Nummer 2 im Endeffekt. Also ich sehe Marc-André ter Stegen und auch Manuel Neuer dann schon da drüber noch. Und ich finde es okay, dass diese Diskussion geführt wird. Also Olli Baumann macht einen super Job, brauchen wir nicht drüber reden. Aber er ist auch vom Charakter her jemand, der sich dann wieder in die zweite Reihe stellen wird. Das ist ihm sehr, sehr hoch anzurechnen. Dem gebührt wirklich Respekt. Aber trotzdem ist das für mich eigentlich keine Diskussion, dass er bei der WM irgendwie spielen sollte.
Ja, gut, also ich finde, einen Manuel Neuer brauchst du in diesem Fall dann nicht, wenn ein Olli Baumann so performt, wie er performt. Auch wenn man natürlich schon sagen muss, okay, gut, du gehst mit dem Keeper von der TSG Hoffenheim in ein Turnier, da weißt du auch, dass das tendenziell die Position ist, wo dann am Ende drauf geguckt wird, wenn es im Halbfinale gegen Frankreich nicht reicht. So, ja, aber mal gucken, für den Moment ist ja alles in Ordnung und bei Ter Stegen muss man ja sowieso erstmal sehen, wie er sich zurückkämpft. Also müsste dann ja jetzt irgendwann im Laufe der nächsten beiden Monate auch wieder in Richtung der Spielfähigkeit blicken können und dann schauen wir mal, wie er die Rückrunde verbringt. Ja, aber für den Augenblick kann man sagen, Chapeau Olli Baumann und ich freue mich richtig für ihn, dass es so herausragend gut läuft.
Ja. Ein Lob muss ich noch verteilen und das geht an Jo Kimmich. War wirklich, also Schweinsteiger, Leistung, WM-Finale 2014, wäre ein bisschen hochgegriffen. Aber es war einfach eine reine Leader-Vorstellung. Also was er dann da abgeliefert hat, mit Schmerzen offensichtlich gespielt. Und es stand ja nie zur Debatte, dass er nicht spielt. Also das war ja eigentlich für alle Beteiligten in Stein gemeißelt, am meisten wahrscheinlich für ihn selbst, hat unter der Woche die ganze Zeit die Mannschaft gepusht und gesagt, ja, WM ist das Größte, was wir spielen können und so. Und ist dann auch einfach echt vorangegangen, ne? Also diese Grätsche da an der Außenlinie in der 15., 16. Minute, die war ja symbolisch und breitet ja dann auch das 1-0 vor. Also das war, da habe ich wirklich gedacht, jo, das ist wirklich einfach eindrucksvoll, was das für eine Führungsqualität ist und mit Leistungen und mit Aktionen vorangegangen. Und das fand ich wirklich schön zu sehen, dass der Kapitän von der deutschen Nationalmannschaft da einfach offensichtlich der Richtige ist.
Ja, und sich halt auch komplett für die Truppe aufreißt. Das hat man wirklich gesehen. Und ja, muss da auch einfach sagen, ist ein würdiger Kapitän. Also hat die Rolle eigentlich zu jedem Zeitpunkt ausgefüllt. Und da fühle ich mich auch sicher, wenn er uns zur kommenden Weltmeisterschaft aufs Feld führen wird. Weil man muss ja auch sagen, Joshua Kimmich hat faktisch immer noch kein WM-K.O.-Spiel gespielt.
Ja, das hat er auch selbst gesagt. Zu Nick Woltemade war es, glaube ich, so, ja, ich will mal ins Achtelfinale.
Ja, erstmal 16. Finale, genau, Kollege. Genau. Wir haben eine Mammut-WM.
Ja, aber das ist schon, kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen bei einer deutschen Nationalmannschaft. Aber gut, so ist es halt manchmal. Und wir sind dann ganz zuversichtlich, dass das dann vielleicht 2026 mal klappt.
Ja, das ist so. Aber apropos WM-KO-Spiele, sag mir doch mal Aufschlag, wann war das letzte WM-KO-Spiel von Italien?
Boah, ich glaube 2014 sind sie sogar, also 2014 war ja die letzte WM von Italien, die letzte WM-Teilnahme. Aber ich glaube, dass sie da sogar in der Gruppe rausgegangen sind. Also
Gruppenaus.
Nee. Ja? Gruppenaus?
Gruppenaus.
Und dann,
in einer Gruppe mit England und boah, die anderen habe ich nicht mehr drauf, aber ja, egal. Ja.
Und dann war es ja dann davor 2010, da müsste es auch das Gruppenaus gewesen sein, wegen Titelverteidigerfluch. Und dann war es das WM-Finale 2006. Ist krass.
Und es hat Potenzial, dass das bis 2030 der Fall bleibt.
Das ist schon
Weil Italien tatsächlich schon wieder in die Playoffs muss. Also die haben sich gestern von Norwegen einmal komplett demolieren lassen. Also wir nehmen Dienstag auf, am Montag sind Erling Haaland und die Norweger einfach mal über Italien drüber marschiert. Und da muss man jetzt auch mal einmal einen Shoutout rausgeben. Ne? In 8 Gruppenspielen gehen die da mit 8 Siegen und einem Torverhältnis von plus 29 oder so raus, haben 35 Tore erzielt in diesen 8 Spielen. Und auch Italien platt gemacht, was zur Folge hat, dass Italien jetzt ins Playoff-Turnier muss. Und da könnten die Angstgegner Schweden und Nordmazedonien warten, welche die letzten beiden WM-Teilnahmen Italiens verhindert haben.
Ja, vollkommen richtig. Und also ich habe das Spiel dann auch beruflich, also ich habe den Spielbericht letztendlich geschrieben. Und Italien hat wirklich gut gespielt, die erste Halbzeit. Das war engagiert. So, es war klar, sie müssen 9-0 gewinnen oder zumindest mit 9 Toren Unterschied. Das war eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, hat auch Nationaltrainer Gennaro Gattuso vorher so gesagt. Aber dann nach der Halbzeit, also sie führen 1-0 zur Halbzeit. Norwegen war auch total passiv, also ich habe mich gefragt, was ist denn da los bei Norwegen? Und dann nach der Halbzeit komplett das umgedrehte Spiel. Und Norwegen schießt dann hinten raus dann schon noch einige Tore. Also am Ende war es dann das 4-1. Und das war dann im San Siro bei einem italienischen Zuschauerrekord, glaube ich, bei einem Nationalspiel, war das dann schon echt eine Demütigung. Und die Playoffs sind unbeliebt für die Italiener. Du hast es beschrieben. Ich glaube, die anderen beiden Gruppengegner könnten Rumänien und Schottland sein. Nee, Schottland ist ja jetzt direkt qualifiziert. Ich weiß es jetzt nicht. Also Rumänien auf jeden Fall noch. Keine Ahnung. Also da musst du halt 2 Spiele gewinnen. So, es gibt dann quasi nochmal 4 Tickets für die europäischen Teams. 16 gehen in die Playoffs. Es gibt 4 Tickets und sozusagen dann 4 Mini-Turniere. Und es geht dann ins Halbfinale und ins Finale. Und also, 2 Siege sind dann da halt Pflicht. Wir können ja auch nochmal auf die anderen Mannschaften schauen oder die anderen Nationen schauen, die sich dann qualifiziert haben oder eben in die Playoffs müssen aus Europa.
Ja, einmal kurz. Ja. Beim letzten WM-KO-Spiel von Italien stand Gennaro Gattuso auf dem Platz.
Ja, klar.
Der war 2006 auf der 6 und jetzt steht er da und könnte die dritte WM in Folge verpassen. Das ist verrückt.
Ja, sie haben ja auch den Trainer kürzlich erst entlassen. Also ich glaube, Gattuso ist erst seit 5 oder 6 Spielen im Amt. Also es ist schon echt ziemlich landunter in Italien.
Ja.
Was ich auch gar nicht so richtig verstehe. Ne? Also dass sie sich dann 2-mal klar von Norwegen schlagen lässt, das ist schon Wahnsinn. Und auch so viele Gegentore bekommst. Also sieht einer italienischen Mannschaft eigentlich nicht ähnlich. Aber
ja, gut. Ich bin aber gespannt, über wen das mehr sagen wird. So, das kann ich gerade noch nicht beurteilen, weil ich das Spiel nicht gesehen habe und weil ich die Norweger vor allem auch lange nicht habe spielen sehen. Aber sagt es mehr über Italien aus, gegen die Deutschland im März auch eine extrem schwierige Zeit hatte? Also wir haben da nur 2-1 gewonnen und die Norweger fahren halt auswärts mal entspannt 4-1 drüber. Oder sagt es halt mehr über die Norweger, die halt wirklich einfach real sind?
Ich bin 100% bei Italien. Also die waren einfach komplett verunsichert irgendwie als Mannschaft und Also das war ja auch einfach nicht gut verteidigt dann teilweise. Also von daher, ja, Norwegen könnte so ein Mini-Dark Horse sein, was vielleicht mal ins Viertelfinale kommt oder so, je nach Gegnern. Aber also das ist dann auch schon das Höchste der Gefühle.
Schauen wir mal. Also ja. Es ist ihnen auf jeden Fall eine Menge zuzutrauen, so wie die sich jetzt in der Gruppenphase präsentiert haben. Würde mich freuen, weil ich hänge da mit ein paar Leuten schon seit Jahren in den Ohren, dass Norwegen mal einmal dieses goldene Turnier haben wird. Wir schauen mal. Aber ja, du wolltest noch rüber gucken in Richtung der anderen Teams, die gespielt haben und sich qualifizieren wollen bzw. qualifiziert haben. Dass Schweden echt als Gruppenletzter rausgeht mit nur 2 Punkten in der Gruppe mit Slowenien, Kosovo und der Schweiz, das hätte ich echt nicht kommen sehen.
Ja, das ist schon ziemlich heftig, aber sie haben ja trotzdem noch die Chance, weil sie einer von den 4 besten Nations League Gruppensiegern sind und sind dann eben im März auch bei den Playoffs am Start. Aber also in der Form, ja, können sie da gerne hinfahren, aber mit viel zu rechnen ist dann auch nicht. Wobei, ja, wenn es gegen Italien geht.
Ja, das wäre ja quasi ein Freilos. gegen Italien können sie die C-Jugend hinschicken. Ja. Das wird schon irgendwie. Ja, komm, wir gehen mal einmal im Schnelldurchlauf durch. Die Schweiz qualifiziert sich direkt, Schottland qualifiziert sich direkt, Frankreich qualifiziert sich direkt. Alles erstmal absehbar. Spanien, Portugal genauso. Wobei Portugal müssen wir noch kurz über den Cristiano-Ausraster reden. Das war schon heftig, ne? Also, dass er sich dann da einmal umdreht, hinreißen lässt und seinem Gegner den Ellenbogen in den Rücken rammt und dann dem Publikum applaudiert, als wäre es deren Schuld gewesen.
Ja, zumal es ja dann auch eine bittere Sperre für ihn geben kann. Also, darüber ist er noch nicht entschieden. Ja. Aber normalerweise soll es dann bei solchen Vergehen mindestens 3 Spiele Sperre geben und es würde bedeuten, dass er 2 Gruppenspiele bei der WM verpasst. So, und das ist dann schon ziemlich ärgerlich, wenn du dann im Alter von 41 Jahren eigentlich alles dafür tust, noch mit der Nationalmannschaft noch einmal mit zur WM zu fahren. Und ich bin da echt gespalten. Also einerseits brauchen wir natürlich Regeln, aber wir brauchen auch unsere Stars und boah, so Ronaldo und möglicherweise nur noch einem WM-Spiel zu sehen, das täte mir schon weh. Aber ich meine, es ist seine Schuld.
Ja, also da auch erstmal Kirche im Dorf lassen. Ne? So, erstmal finde ich, wenn da eine Sperre kommt, beziehungsweise wenn darüber beraten wurde, finde ich es mehr als legitim, ihn für 3 Spiele zu sperren. Das ist eine absolut dumme Aktion und auch wie er sich danach verhalten hat. Ja, du schreist danach, dass du gesperrt wirst. Und wir sehen auch, welche Nationen sich gerade alles für die WM qualifizieren. Das wird mehr als ein Spiel für Cristiano geben, ich bin relativ sicher.
Ja, du, die WM hat ihre eigenen Gesetze, oder wie sagt man?
Genau.
Aber ja, du hast die anderen Teams, oder wir bleiben nochmal kurz in Europa, wo waren wir stehen geblieben? Bei Portugal, ne? Also ja, soweit genau. Gab es eigentlich, abgesehen von Italien, gar nicht mal mehr so große Überraschungen. Ne? Also Irland hat noch ziemlich spektakulär dann das Playoff-Ticket gezogen gegen Ungarn, dank eines Dreierpacks von Troy Parrott in Ungarn, der im Spiel zuvor auch schon einen Doppelpack geschossen hatte. Also ziemlich umjubelt gewesen das Ganze. Polen muss in die Playoffs, weil sie hinter der Niederlande gelandet sind. Soweit, so normal. Österreich qualifiziert sich direkt, Bosnien in die Quali. Genau, Norwegen, Italien hatten wir besprochen. Belgien, England, Kroatien dabei. Ja, das ist eigentlich soweit erstmal so normal gewesen.
Das stimmt, wobei wir noch kurz ein Wort über Tuchels Engländer verlieren müssen. Oh ja. Weil der geht tatsächlich mit 22-0 Toren durch diese Gruppenphase. Und das ist brutal. Also am Anfang hatte ich schon das Gefühl, der stand auch ein bisschen in der Kritik, ne? Also dass es da dann geheißen hat, er führt die Engländer dann doch nicht auf den richtigen Weg. Aber jetzt steht er da mit 24 Punkten, 22-0 Toren und streckt mal einen Mittelfinger in Richtung der Sun.
Ja, das stimmt schon. So ganz ist aber trotzdem nicht alles im Lot da bei den Engländern. Also Harry Kane hat auch gesagt, es ist die beste englische Mannschaft, mit der er je gespielt hat und dass sie ein Favorit auf den Titel seien. Aber Jude Bellingham wurde ausgewechselt und er hatte ohnehin schon ein bisschen Zwist mit Thomas Tuchel und wurde dann irgendwie in der 88. ausgewechselt oder so und war damit gar nicht einverstanden. Und Tuchel hat ihn dann öffentlich kritisiert und gesagt, nö, das geht gar nicht. Wir haben schon unsere Prinzipien und da ist es schon noch so ein bisschen am Köcheln. Also die Sun hat schon noch ein Thema, so ist nicht. Aber sportlich ist es auf jeden Fall beeindruckend, was die da geleistet haben.
Ja, die Sun hat immer ein Thema. Also da ja, brauchen wir uns um die englische Bild, glaube ich, keine Sorgen zu machen. Ja, aber ich fand es schon beeindruckend, wie er diese Engländer geformt hat. Und ja, wenn es so weitergeht, dann muss ich sagen, bin ich nicht böse drum, wenn wir Tuchel bei der WM nicht begegnen.
Ja, müssen wir dann mal abwarten, ne? Also die Auslosung ist ja dann, warte mal, die Playoff-Auslosung ist am Donnerstag, am 20. Ja. November und die Gruppenauslosung ist dann am 5. Dezember, meine ich, ne?
Ja, genau. Ja. Also dann wissen wir, wo es hingeht, dann wissen wir auch, welche Gruppe wir spielen. Ne? Also Deutschland jetzt gesetzt in Top 1 und da hängt jetzt ja auch viel von ab, also auch aus Fanbrille hängt da viel von ab, weil da entscheidet sich natürlich auch für viele, wie sieht dann meine WM-Reise aus? Geht's für mich hin? Machst du irgendwie Gruppenphase? Machst du dann die Achtelfinals? Ja, aber das ist eine Diskussion, wo ich dann auch die Katze aus dem Sack lassen kann, der ich mich entziehen werde, weil ich habe dann für mich entschieden, die WM wird ohne mich stattfinden. Oh. Habe ich keine Lust drauf, also es passiert in diesem Land echt so unfassbar viel Ekelhaftes, also wo ich wirklich sage, das kann ich nicht tragen, das kann ich nicht mit meinen Werten vereinbaren, dass es da losgeht, dass du demokratischen Städten die Weltmeisterschaft wegnehmen willst. Über die Pressezensur hatten wir schon mal kurz gesprochen, und dann bist du einfach einer Willkür ausgesetzt, mal ganz zu schweigen von den Preisen, von den Distanzen. Das ist ja der absolute Wahnsinn, wenn du dann liest, $200 für ein Parkplatzticket, sicherlich für die USA mögen das normale Preise sein, aber das sind so viele Gründe, die bei mir echt dafür sorgen, dass ich sage, ich kann das nicht, ich werde da 2026 nicht hinfahren, das ist es mir nicht wert.
Paukenschlag in der 1530-Philosophie, ja, aber ich kann es absolut so verstehen. Weil letztendlich, also brauchen wir auch keinen Hehl draus machen, wenn du da ein bisschen länger Zeit verbringen willst und das macht dann eigentlich schon Sinn, wenn du schon mal dann über den großen Teich fliegst, aber dann bist du ja, also schon, da kommst du schon in den Bereich von 10.000 Euro, die du dann ausgeben wirst, wenn du noch ja, ein bisschen hinter der Mannschaft hinterher fliegen willst oder zwischen den Spielorten pendeln willst, du musst immer einen Flieger nehmen, also das ist ja, das läppert sich wirklich und die politische Situation kommt dann natürlich nochmal oben drauf. Das ist in der Tat schon sehr bedenklich, was da gerade alles so läuft. Wobei ich Trump auch nicht so ganz verstehe. Also das Endspiel ist ja dann, glaube ich, in New Jersey. Und es ist ja auch demokratische Hochburg. Aber die sind bislang irgendwie noch verschont geblieben von irgendwelchen Drohungen vom US-Präsidenten. Aber gut, wir wollen da jetzt auch nicht allzu sehr in die Politik abschweifen. Aber es ist natürlich ein Punkt, der einen beschäftigt, wenn man überlegt, dorthin zu fahren. Vor allem ist es ja auch total kacke, wenn du buchst dann, so die Gruppenauslosung ist dann am 5.12., dann buchst du für Seattle und dann weißt du einfach nicht bis zum Spiel, ob das Spiel da stattfinden wird oder ob es einen anderen Standort geben wird. Also ja, es ist alles sehr, sehr skurril.
Ja, also ich glaube, es wird schon, also sollte da sich irgendwas rütteln, dann wird das wahrscheinlich eher früher als später passieren. Ja, aber ist natürlich alles nicht wünschenswert, was da passiert und wie es da abläuft. Ja, und auch selbst wenn du dann nach Seattle fliegst, ne, dann musst du mal nach San Francisco runter, dann musst du mal nach LA, dann musst du mal nach Vancouver. Das ist halt alles echt auch einfach kein Katzensprung. Ja. Ja, und wir hatten es, glaube ich, auch mal durchgerechnet mit ein paar Jungs in einer Gruppe. Oder was heißt wir? Die haben es durchgerechnet bei uns aus dem Fanclub. Die haben dann gesagt, so ey, für 2 Wochen Gruppenphase musst du 6.000 bis 7.000 Euro einplanen. Und ja. 6.000 bis 7.000 Euro ist ein Batzen Geld.
Und dann hast du wahrscheinlich noch nichts gegessen und getrunken.
Ja, doch, da war dann alles mit dabei. Okay. Also da haben sie mal so ein bisschen gerechnet, okay, was brauchst du an Verpflegung, was kosten die Tickets, was kostet Hotel, was kostet der Commuter hin und her. So, und dann musst du natürlich aber auch dir zu Hause den Urlaub nehmen. Also da hängen schon einige Strapazen dran und großen Respekt für alle, die das auf sich nehmen.
Ja, absolut. Ja, aber ansonsten würde ich sagen, haben wir es dann soweit. Ich würde mit dir gerne noch die theoretisch, und das könnte ausarten, machen wir es noch? Doch, wir machen es noch. Die beste WM-Elf, die Julian Nagelsmann ins erste Gruppenspiel gegen wen auch immer aufstellen kann.
Ja gut, dann fangen wir natürlich direkt mit der Position an, auf der wir uns streiten werden. Komm, gib mir dein Torwart. Wer spielt im WM-Tor?
Oh, das ist so eine schlimme Frage. Wirklich, also das ist für mich auch wirklich so das Unvorhersehbarste, weil du einfach nicht weißt, was ist mit Marc-André ter Stegen. Ich gehe mit ter Stegen. Komm, ich gehe mit ter Stegen. Ich habe zwischen ihm und Neuer übrigens geschwankt. Also, das zur Erklärung.
Ja, weil es eine Wunsch-WM-Elf ist, gehe ich tatsächlich auch mit Marc-André ter Stegen. Also, ich würde es mir einfach für den Jungen so wünschen. Ne? Also, es ist ja immer noch dieselbe Thematik, dass er seit 2012 im Kader ist und kein einziges Turnierspiel bekommt, weil er halt sein Leben lang hinter Manuel Neuer unterwegs war, beziehungsweise kein einziges WM-Spiel. Ja, und das ist ihm einfach nicht zu gönnen. Er hat sich's verdient durch sehr gute Leistungen über Jahre hinweg. Ja, und deswegen, ich gehe im Tor auch mit ter Stegen. Viererkette können wir meinetwegen auch sehr schnell abkürzen. Die will ich genauso, wie sie gegen die Slowakei gespielt hat. Und ja, ohne Rüdiger.
Okay. Ja, finde ich interessant. Also ich denke, David Raum und Jo Kimmich sind gesetzt. Nico ja. Schlotterbeck für mich auch. Und dann bin ich schon am Überlegen mit Antonio Rüdiger. Ne? Also der ist ja gerade auch verletzt. Aber ich bin dann sogar bei dir, dass wir bei Jonathan Tah bleiben, weil er eine gewisse Ruhe ausstrahlt. Und mit Rüdiger und Schlotterbeck ist in meiner Vorstellung könnte das ein Tick zu wild sein irgendwie. Also
sie ja, sind beide
sehr,
so,
sehr aggressive ja. Verteidiger und Tara ist dann irgendwie eher so der etwas beständigere, ruhigere Anführer, sage ich mal. Und ich glaube, dass das von der Chemie her dann doch besser matcht.
Wobei, und das predige ich ja auch seit inzwischen 2-3 Monaten, Nico Schlotterbeck hat sich da schon auch hinentwickelt. Also Nico Schlotterbeck ist gereift, er strahlt mehr Ruhe aus, ist immer noch nicht so ein Ruhepol wie Jonathan Tah, auch einfach vom Typ her. Ja, aber also das ist halt genau das, was einem dann immer sofort in den Kopf poppt, wenn man denkt, Schlotterbeck, Rüdiger, das kann wild werden. Ja, aber ich bin sehr gespannt auf deine Sechs dann jetzt, weil da sind Alex Pavlovic und Leon Goretzka gestartet und da bin ich sehr gespannt, ob das bei dir so bleibt.
Ja, das ist auch wirklich mit Abstand die größte Problemposition bei mir. Ich sehe, dass Felix Metscher noch einen Case hat, also den will ich nicht ganz abschreiben. Ist er bei mir in der Startelf für das erste WM-Gruppenspiel? Nein. Aber der hat schon Potenzial und könnte ich mir schon vorstellen. Alex Pavlovic hat es sehr gut gemacht. Könnte ich mir vorstellen, dass er auch startet. Ja, Leon Goretzka war so ein bisschen nach dem Luxemburg-Spiel in der Kritik, hat es dann jetzt gegen die Slowakei gut gemacht. Und was für ihn einfach spricht, für Leon Goretzka, ist dieses Offensive, dieses Physische, was er zusätzlich mit vorne in den Strafraum bringt. Und ich glaube, das ist das Größte, was Leon Goretzka von den anderen unterscheidet. So, wir haben dann noch einen Pascal Groß, könnte man sicherlich noch nennen. Aber ich denke, zwischen diesen drei, vier entscheidet es sich. Und Goretzka sticht dann durch seine Körperlichkeit schon heraus. Und dann ist es die Frage, willst du das Spiel eher ein bisschen mehr gestalten? Dann wäre es für mich Angelo Stiller. Ansonsten ist es, wenn es tendenziell eher auf Augenhöhe geht, Alex Pavlovic.
Ja, weil das war der Name, der mir noch gefehlt hat. Du hast gesagt, zwischen den drei Vieren wird sich's entscheiden. Ich gehe in eine andere Richtung. Ich will Pavlovic Stiller da sehen. Ich will die beiden hinter dem Offensivquartett haben, die das Spiel lenken und denken. Beide Allrounder. Beide können gut defensiv, beide können aber auch gut offensiv. du hast dann halt keinen Pascal Groß, keinen Sami Khedira, keinen Robert Andrich da, keinen klassischen Staubsauger. Dafür halte ich unsere Abwehrkette aber für stabil genug. Zumindest halt mal für Gruppenaufgaben. Wie es sich dann entwickelt, wird sich zeigen. Aber ich würde schon Pavlovic Stiller gerne auf der 6/8 sehen, weil mir deren Spieleröffnung einfach unfassbar gut gefällt.
Mhm. Gehst du mit, wenn du sagst, irgendwie ist die 6 die problematischste Stelle, die wir haben in der Nationalmannschaft? Nicht, weil die Spieler schlecht sind, aber es ist irgendwie einfach nicht so der klare Anführer. Der Platzhirsch fehlt irgendwie für mich.
Ja, genau so. Du hast nicht wirklich deine Stammaufstellung auf der 6. Das sehe ich absolut genauso. Weil, keine Ahnung, also Leon Goretzka, irgendwie seit 2 Jahren ist er für mich so ein Kandidat. Okay, kommt er überhaupt mit? So, und wenn er dann mitkommt, dann spielt er auch immer Stamm. Und dann ist auch alles in Ordnung und er macht seinen Job auch gut. Also ich fand ihn Montag auch gegen die Slowakei wieder extrem gut. Aber es ist halt schon so, dass man jetzt nicht bei ihm ein Schweinsteiger-Gefühl bekommt, dass man bei ihm ein Toni Kroos-Gefühl bekommt, wo man sagt, ey, yo, der hat sich richtig festgespielt. Also ich glaube, das ist das Ding. Wir haben niemanden auf der 6, der sich bislang festgespielt hat und das echt schon seit einer Zeit. Also ein Toni Kroos, der konnte ja auch easy einfach zurückkommen und da reinstoßen, weil es eben diese Position gibt.
Ja, ja. Und daneben konntest du dann, also dann hast du halt diesen Platz für dich, ne? Also finde ich jetzt schon auch berechtigt, dass er seine Berechtigung dann hatte. Aber du hattest da diesen Platzhirsch und ich glaube, das hat der ganzen Mannschaft auch gut getan. Aber ja, dahinter wird es dann halt irgendwie dünn und du musst wahrscheinlich im Endeffekt einfach die beiden finden, die am besten miteinander harmonieren. So, und ich denke, darauf wird es ankommen. Aber ja, es ist in Anführungszeichen die Schwachstelle, die wir haben.
Ja, ja, und vorne, ich kann es da auch relativ kurz halten. Ich will Gnabry auf rechts sehen, Wirtz im Zentrum, Musiala auf links und Woltemade vorne drin. Also Leroy Sané hat es hervorragend gut gemacht und er verdient auch seine Chance, sich wieder reinzuspielen, auch in die Startelf. Ja, aber dafür reicht mir ein guter Auftritt im November noch nicht.
Ja, ist tendenziell halt auch einfach ein cooler Einwechselspieler. Also ich finde, man kann drüber reden, wie du es jetzt aufgestellt hast, aber grundsätzlich von der Besetzung her ist das auch das, womit ich mitgehe. Man könnte doch...
Und jetzt habe ich keinen Adeyemi drin, Mann!
Ja, und Kai Havertz fehlt dann halt auch noch, ne? Also den könnte ich mir grundsätzlich noch vorstellen, gegen Serge Gnabry zu tauschen.
Ja, aber dann ist ein Adeyemi gerade größer Havertz, sage ich dir.
Ja.
Ich bin gerade sehr großer Adeyemi-Fan. Also die letzten 4 Wochen war ganz Borussia Dortmund irgendwie nicht wiederzuerkennen, aber also so wie Adeyemi dieses Jahr spielt, das ist brutal gut. Also das ist wirklich einfach eine Qualität, die sonst kaum jemand im Nationaldress mitbringt. Und also Gnabry ist halt einfach in geisteskrank guter Form, deswegen kannst du ihn auch nicht rauslassen. So, ich finde, in der Front 4, da hast du gerade endlich mal wieder Luxusprobleme.
Ja, das stimmt schon. Ich finde trotzdem, dass wenn du einen Tim Kleindienst draußen hast oder einen Niklas Füllkrug, dazu noch Karim Adeyemi, Leroy Sané, Saïd Mala natürlich und vielleicht auch noch einen Jonathan Burkhardt oder so, aber dann bist du so gut aufgestellt, finde ich, von den Einwechselspielern her und das kann auch einen richtig großen Unterschied machen. Also von daher... Ja, bleibe ich bei Adeyemi auf der Bank.
Ich calle jetzt, weder Kleindienst noch Füllkrug kommen zur WM.
Uff. Gehe ich dagegen. Also wir brauchen einen Brecher.
Woltemade.
Wir brauchen einen Brecherersatz.
Burkhardt.
Nee.
Reicht. Also du, natürlich ist es ein anderer Spielertyp, aber du musst Position grundsätzlich erstmal doppelt besetzen und an Jonathan Burkhardt führt dieses Jahr nichts vorbei. Ein Tim Kleindienst muss erstmal wiederkommen. So, und der muss sich erstmal zeigen in einer Gladbacher Truppe, die ja jetzt seit 3 Wochen wieder okayen Fußball spielt, aber ich glaube dieser Trendwende noch nicht. Und da muss er dann erstmal zeigen, dass er der Leader ist. Niklas Füllkrug wird sich wahrscheinlich erstmal im Winter überhaupt einen neuen Verein suchen, wo er dann erstmal Fuß fassen muss. Und ich sehe nicht, dass sie an einem Champions-League-Stürmer Jonathan Burkhardt, dass sie an einem 80-Millionen-Mann Nick Woltemade vorbeikommen. So, und dann, wenn du jede Position doppelt besetzt, ich weiß gerade gar nicht, ob es ein 23er oder 26er Kader wird, aber so dahinter hast du jetzt gerade echt viele Jungs, die sich halt auch empfehlen, ne? So, ich gucke da in Richtung von einem Said Elmaler, ich gucke da in die Richtung von einem Lennart Karl, ich gucke da aber auch in die Richtung von einem, der 2 Minuten gebraucht hat, um sein erstes Länderspieltor zu machen, Hassan Ouedraogo. So, natürlich, ich habe vor 2 Wochen noch gesagt, lass uns nicht die Spieler zu früh hochhypen, aber also es ist halt, wenn du direkt in deinem ersten Spiel so einen Eindruck hinterlässt, dann hast du auch die Chance, dich jetzt über die nächsten 6-7 Monate ins Spotlight zu spielen. Und das wird einem Tim Kleindienst und einem Niklas Füllkrug zum Verhängnis werden. Mark my words.
Wir können auch noch über einen Tom Bischoff reden, den du im Mittelfeld einsetzen kannst, den du links hinten einsetzen kannst, den du links vorne einsetzen kannst. Also, ja, es gibt schon ein paar Leute in den Startlöchern, aber...
Hast einen Maxi Mittelstädt, über den wir auch noch nichts gesagt haben. Einen Riedle Baku, einen Malik Chow, der jetzt langsam wieder zurückkommt. Felix Metscher, also da sind schon echt viele Kandidaten. Und ich glaube nicht dran. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass Kleindienst und Füllkrug mitkommen.
Ich bin Tim Kleindienst-Fan. Der fährt mit zur WM.
Okay, ich bin gespannt. Ich bin bereit, Wetten einzugehen.
Boah. Was sagen wir? Was machen wir?
Ja, habe ich jetzt gerade auch nichts parat. Müssen wir uns mal überlegen. Aber vielleicht klären wir das nächste Woche auf.
Aber dann waren wir uns eigentlich ziemlich einig in unserer Traum-WM-Elf.
Ja, doch, das sehe ich ähnlich. Schauen wir mal, was wird. Ich bin da guter Dinge. Wird gut.
Ja, ich meine, im Endeffekt haben wir dann im Juni wieder einen anderen Eindruck. Ein Serge Gnabry vielleicht aus der Form ist oder Marc-André Ter Stegen bei Barcelona immer noch die Nummer 3 ist, wie auch immer. Also von daher lassen wir uns da mal überraschen. Aber für den Moment würde ich sagen, wäre das so die Aufstellung und dann würde ich auch sagen, wäre das so die Folge.
Jo, so ist es. Wir entlassen euch wieder in die Bundesliga-Woche. Wird gut, wir freuen uns drauf. Am Wochenende das emotionale Wiedersehen zwischen Kasper Jühlmann und Christian Eriksen. Da freue ich mich drauf. Ich bin sehr gespannt, was da geht. Aber gut, bis dahin macht ihr euch eine gute Zeit. Wir machen es auch und wir hören uns. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.